Augsburg, meine Stadt.
Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichte hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast ist ein junger Pfarrer. Ich kann, glaube ich, sagen, er ist noch jung, knapp 40. Herzlich willkommen, Felix Siefritz.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein und mit dir heute zu reden, ins Gespräch zu kommen und bin schon gespannt. Und danke für das Kompliment. Genau, fast 40 trifft es ziemlich gut. Also in 3 Wochen werde ich 40, heuer am Karsamstag. So semi-cool, aber wir feiern dann nach der Osternacht.
Da kannst du uns ja später noch erzählen, wie du da feierst, wie ein Pfarrer Geburtstag feiert.
Gern.
Jetzt sind wir ja gerade in der Fastenzeit. Verzichtest du eigentlich gerade auf irgendwas?
Ja, auf Alkohol. Also das heißt jetzt nicht, dass ich sonst übermäßig viel trinke, aber ich liebe zum Beispiel, das wissen alle, die mich gut kennen, Aperol Spritz so ab und zu. Und da verzichte ich schon auch weitestgehend drauf. Und vielleicht mal selten am Sonntag, wenn eine Einladung ist, weil Sonntag muss man ja nicht fasten. Aber sonst wirklich schaue ich schon, dass ich da auch konsequent bin. Und Süßigkeiten, also so die Klassiker und auch generell versuchen ein bisschen beim Essen noch achtsamer zu sein.
Wie wär's mal mit Kaffeeverzicht?
Das wäre tatsächlich die Hardcore-Variante, weil ich lieb Kaffee und irgendwie brauche ich das so zum, in Anführungszeichen, funktionieren. Mein Motto ist so, die Existenz von Kaffee ist der direkte Beweis, dass Gott uns liebt. Und das wäre wirklich ein sehr hartes Opfer und das jetzt bislang tatsächlich noch nicht ausprobiert habe. Wäre wahrscheinlich auch gesund.
Wahrscheinlich, ja. Aber du hast da ein Cappuccino vor dir stehen und ich glaube, den brauchst du fürs Gespräch. Das wird ja ein bisschen länger auch dauern.
Ja, bin ich bestens versorgt. Vielen Dank.
Felix, wir sprechen heute über dich als Mensch, über deine Anfänge als Uhrenmacher eigentlich und deine Entscheidung, dann Priester zu werden. Das ist ja ein Schritt mit weitreichenden Folgen. Du darfst keine Partnerschaft führen. Du hast dich Gott verpflichtet und auch sonst legt die Gesellschaft da relativ hohe Maßstäbe an dich als Pfarrer an. Und ich will wissen, warum führst du ein Leben als Pfarrer? Was treibt dich an? Hast du auch manchmal vielleicht Zweifel im Leben, ob der eingeschlagene Weg der richtige ist? Und wir sprechen außerdem über Ostern, über Trauer, Hoffnung, Glück, alles Mögliche.
Was so zum Leben dazugehört.
Genau, alles, was zum Leben dazugehört. Und leider müssen wir vielleicht auch einen kurzen Exkurs machen zu den Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche. Kann man leider nicht ausklammern, gehört auch dazu.
Leider, ja, aber ist wichtig, dass man auch kurz drüber redet, absolut.
Aber wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Du bist Pfarrer. Wir kennen uns von einem Termin letztes Jahr in St. Sebastian. Eine sehr, sehr schöne Kirche, die schönste Kirche, finde ich, in Augsburg.
Ich sage mal diplomatisch eine der schönsten, aber sie gehört wirklich auch zu meinen Favorites, das muss man ehrlich sagen, ja, die ist mega schön. Genau, und das war letztes Jahr eine sehr schöne Reportage, die du drüber gemacht hast und war auch ganz angenehm. Von daher habe ich mich auch echt sehr auf heute gefreut und bin ein bisschen aufgeregt. Das gehört, glaube ich, dazu, aber es hält sich in Grenzen.
Gehört absolut dazu. Und die Geschichte, die du gerade erwähnt hast, die verlinken wir natürlich in den Shownotes des Podcasts, wenn noch jemand die Geschichte über St. Sebastian nachlesen will. Damals hast du mir auf jeden Fall erzählt, eigentlich wolltest du erst gar nicht Pfarrer werden. Wie war das denn?
Es war tatsächlich so, zum ersten Mal so den Wunsch oder die Sehnsucht, Priester zu werden, hatte ich im Herzen ab der Erstkommunion tatsächlich. Ich bin damals mit 10 Jahren zur Kommunion gekommen und ich war Ministrant und habe da echt das mit viel Freude gemacht in meiner Heimat, ein Dorf, das heißt Haarwangen im Unterallgäu. Ich liebe es. Und genau, und da auch daheim bei meinen Eltern im Elternhaus, der Glaube hat wie die Luft zum Atmen dazugehört, ohne Zwang, ohne Druck, da bin ich meinen Eltern wirklich dankbar und so ganz selbstverständlich einfach bin ich da so reingewachsen und ist schon früh einfach so, ja, die Liebe zu Jesus immer stärker geworden und so die Begeisterung eben, ja, fürs Priestertum. Und es war wahrscheinlich damals erstmal nur halt so vielleicht ein Traum oder wie manche Astronaut werden wollen. Aber es hat sich schon irgendwie immer weiter vertieft in meinem Leben. Und ich bin dann damals so aufs Gymnasium gegangen. haben meine Eltern, die haben mich auch niemals gedrängt irgendwie in die Richtung, aber sie haben gemeint, ja, wenn du das so spürst, wäre das vielleicht mal ein erster guter Schritt. Und ich war da am Anfang auch echt gut dabei. Und so in der achten, siebten, achten Klasse kam so der Klassiker, ich bin an Faulheit gescheitert. Das muss man echt so sagen. Und ja, dann bin ich durchgefallen und dann haben meine Eltern einen sehr radikalen Schritt gemacht. Die haben mich auf die Hauptschule verfrachtet. Und das war aber okay. Also es war im Nachhinein, muss ich sagen, eine sehr gute Entscheidung. Und da habe ich dann Kurve gekriegt und habe dann echt guten Quali gemacht und dann die mittlere Reife gleich nur draufgesattelt. Und während der ganzen Zeit hatte ich schon immer nur das Ziel vor Augen, Priester zu werden. Und es kam dann mal im Radio, es gibt in Landershofen, das ist im Rheinland, ein Priesterseminar für einen ganzen deutschsprachigen Raum, das Studienhaus St. Lambert. Da muss man 25 Jahre alt sein und eine abgeschlossene Berufsausbildung haben und dann kann man da ohne Abitur Priester werden. Also Theologie studieren und die Ausbildung durchlaufen. Und dann dachte ich mir, das klingt ja ganz gut. Dann lerne ich einen Beruf und harre danach 25 zu werden und habe mich dann tatsächlich ja fürs Uhrmacherhandwerk entschieden. Das lag mütterlicherseits bei uns in der Familie seit 1860. Und ich habe da früher meinem Opa schon immer wieder über die Schulter geschaut und war begeistert und habe dann in Memmingen bei dem Juwelier die Ausbildung gemacht. Berufsschule war in Würzburg und habe dann also nach der Gesellenprüfung mich beworben in Augsburg. Und jetzt muss ich kurz Schleichwerbung machen, die mache ich aber mit voller Überzeugung beim Juwelier Herbert Mayer. Und da kann ich nach wie vor einfach nur das Beste drüber sagen. Also das muss einfach sein, weil ich war da total gern. Ganz tolle, also tolle Chefs und gutes Klima. Also das war eine gute Zeit. Ich war da dann 3 Jahre und war da wirklich mit Leidenschaft Uhrmacher. Ich hoffe, das wird mein Werkstattleiter bestätigen. Aber ja, also habe das wirklich gern gemacht und das war eine ganz, ganz tolle und auch wichtige Zeit meines Lebens. Und ja, habe aber, wie vorher schon gesagt, so der Wunsch oder die Sehnsucht, Priester zu werden, die war immer da und hat mich immer irgendwie getragen. Und als ich dann das Alter erreicht habe, habe ich mich beworben im Augsburger Priesterseminar, das geht immer über das Heimatseminar von der Diözese und dann eben da in Landershofen und habe dann die Zusage bekommen und habe dann beim Herbert Mayer gekündigt und es war so klassischerweise, wie man so sagt, mit einem weinenden und einem lachenden Auge und das Feedback war aber auch, also mir wurde dann gesagt, sowohl von der Chefetage als auch von den Kollegen und Kolleginnen, dass sie es voll schade finden, dass ich gehe, aber wenn ich nicht Pfarrer werden tät, wer dann? Und dann dachte, das ist eigentlich eine ziemlich krasse Aussage. Ja, und dann habe ich den Weg eingeschlagen.
Was hast du für eine Uhr an heute? Ich habe gesehen, du hast eine an.
Ja, das ist jetzt ein bisschen peinlich tatsächlich. Ich habe heute eine Apple Watch an.
Hat also nichts mit dem klassischen Uhrmacherhandwerk zu tun, oder?
Nicht wirklich. Aber ich habe echt schon ein paar schöne Uhren, auch vom Herbert Mayer natürlich, und die auch mit viel Freude und großer Leidenschaft trage. Das ist natürlich ein Fail, dass ich da heute keine anhabe.
Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Also das verzeiht er dir sicher.
Hoffentlich. Ja.
Felix, jetzt hast du gesagt, dass Gott und Glaube und Kirche bei dir schon immer präsent waren in der Jugend und Kindheit und dass damals schon die Liebe zu Gott gewachsen ist. Jetzt denke ich mir so, Gott ist ja eigentlich was erstmal nicht Greifbares, irgendwie was bisschen Abstraktes für viele auch. Wie kann so eine Liebe überhaupt wachsen, wenn er nicht physisch da ist quasi?
Das ist eine gute, berechtigte Frage. Aber ich habe wirklich, ja, wahrscheinlich kann man sagen, das Glück gehabt, irgendwie von klein auf Gott als sehr real zu erfahren. Also er war immer wieder spürbar da in meinem Leben und klar, als katholische Christen glauben wir ja auch, dass Jesus in der Heiligen Eucharistie, in der Kommunion wirklich real da ist. Nichtsdestotrotz schaut's aus wie Brot. Das Aussehen verändert sich ja nicht, also das bleibt trotzdem nur irgendwie abstrakt, das stimmt schon. Aber ich habe das immer schon irgendwie gespürt, dass er wirklich da ist und nach allem, was mir zuerst meine Eltern erzählt haben über ihn, was ich dann auch in der Bibel gelesen habe, dann auch bei den Ministranten. Dann kam ich auch zu einer sehr coolen Jugendgruppe in der charismatischen Erneuerung. Das ist so eine Bewegung innerhalb der Kirche, wo der Glaube auch sehr lebendig gelebt wird. Und ja, von daher, wie gesagt, habe ich Gott irgendwie schon immer oder früh echt sehr real erfahren und diese Begeisterung und echt so die Liebe für ihn im Herzen gespürt und tut es immer noch. Ist natürlich jetzt nicht jeden Tag ein mega Höhenflug, das ist klar, wie im wirklichen Leben sozusagen, aber so diese Grundliebe, diese das Grundfeeling ist da.
Jetzt warst du also dann in deinen 20ern, wolltest Pfarrer werden oder Priester. Das ist ja eigentlich ein Alter, wo viele feiern gehen. Du hast auch schon gesagt, du trinkst gern Aperol zum Beispiel, wo man sich abends die Nächte um die Ohren schlägt, wo man vielleicht auch dran denkt, eine Familie zu gründen. War für dich dieser Weg so ganz klar?
Einerseits ja. Andererseits, also ich würde mal sagen, so also ist ja immer die Frage von Selbst- und Außenwahrnehmung, aber ich würde sagen, ich war jetzt kein Kind von Traurigkeit und ich bin auch gern mit Freunden feiern gegangen und weggegangen. Hab's Leben jetzt nicht ganz auskostet mit allem, was man so kann, aber schon trotzdem eher das Leben genossen und das tue ich immer noch. Also einfach, das heißt ja nicht, dass man als Priester, dass das Leben voll spaßbremsig ist. Natürlich, du hast es vorher schon angesprochen, gibt's Einschränkungen oder auch ganz klare Linien. Genau, was natürlich da auch immer mitschwingt. Ich muss manchmal sogar schmunzeln, wenn ich wo bin oder wo ins Gespräch komme und ich sage, ich bin Pfarrer, kommt oft zu die Frage, katholisch oder evangelisch, und ich denke mir manchmal so, ich will da niemand was unterstellen, aber ich denke mir manchmal mit dieser Frage, das schwingt eigentlich nur mit, Zölibat, ja oder nein. Und das ist natürlich ein großes Thema, und um ganz ehrlich zu sein, das mag jetzt vielleicht manchmal überraschen, wenn ich das so sage, aber das ist für mich schon die Challenge meines Lebens. Das gebe ich ganz ehrlich zu, also ich lebe's und ich bin auch wirklich glücklich als Priester, aber es ist schon herausfordernd, weil ich finde Frauen einfach was Wunderbares und würde ansonsten sehr gern heiraten und hätte eine Familie. Und was mir auf jeden Fall hilft, ich habe einen großen Freundeskreis und wirklich auch sehr tiefe Freundschaften und auch sehr gute Freundschaften auch mit Frauen, was einfach, ja, wo es klar ist, aber einfach eine tiefe Freundschaft. Und das ist auch total schön und bereichernd und bin ich auch sehr glücklich drüber. Aber es gibt halt, ja, ganz klare Grenzen und das ist ja schon herausfordernd. Aber ich denke mir dann immer, ich weiß, warum ich mich dafür entschieden habe, und das gibt mir dann auch die Kraft dazu. Und ich hoffe und bete, das ist mein Leben lang der Back, um das mal so leger zu sagen.
Das ist sehr erfrischend, dass du da so offen bist und auch sagst, so einfach ist es nicht. Da kommen wir gleich auch noch dazu. Ich würde dich jetzt nur einmal noch kurz verorten, dass die Leute draußen wissen, wo du überhaupt arbeitest, für wen du arbeitest. Du bist ja in der Pfarrengemeinschaft St. Georg, St. Max, St. Simpert, der Stadtpfarrer.
Ja, genau, das ist die Pfarreiengemeinschaft Augsburg-Mitte, eben mit den drei Pfarreien, die du gerade sagtest. Und da bin ich der leitende Pfarrer, habe ein sehr gutes Team um mich, das mir unterstützt, und einfach super Leute in der Pfarrei. Also es macht wirklich Spaß, also auch nicht jeden Tag. Es gibt durchaus Herausforderungen wie überall, aber so grundsätzlich bin ich total gern da und habe wirklich auch Freude und gute Leute. Und genau, und mein Chef sozusagen, also mein oberster Chef ist natürlich Gott, aber den sehe ich nicht als Chef so, sondern eben, wie gesagt, als den Sinn meines Lebens. Aber so natürlich dann der Papst und hier eben der Bischof, unser Bischof Bertram Mayer, der Generalvikar, das sind so die Chefs in dem Sinne. Aber so in der Pfarreiengemeinschaft bin ich tatsächlich der Chef, und das ist auch eine Rolle, wo man so reinwachsen muss und wo auch durchaus herausfordernd ist, dass man allem und allen zumindest versucht, gerecht zu werden.
Und wenn ich richtig informiert bin, gehören dieser Pfarreiengemeinschaft ja auch fast 10.000 Katholiken an?
Genau, fast nimmer ganz, aber ja so 9, 9,5. gibt natürlich da auch Schwunde, wie überall. Gibt aber auch immer wieder, das muss man einfach auch sagen, Leute, die wieder zurückkehren in die Kirche oder auch welche, die sich jetzt auf den Weg machen als junge Erwachsene, um sich taufen zu lassen. So darf ich zum Beispiel am Ostersonntag einen jungen Mann taufen und ihn so in die Kirche aufnehmen. Und das freut mich auch sehr, dass dann einfach auch so Lichtblicke.
Gibt dir Kraft dann?
Ja, total. Und mir macht's einfach Freude, ja, da vor Ort mit den Menschen über Gott zu reden, gemeinsam auf dem Weg mit Gott zu sein und so vielleicht ein bisschen pathetisch gesagt, aber die Menschen wirklich an Gottes Herz zu führen. Und ich habe das auch zu meinem Team, sage ich es immer wieder, der einzige Grund, warum wir hier überhaupt arbeiten und sind und alles, was wir tun, mit allem, was dazu gehört, ist, dass die Menschen Gott und Jesus erfahren als die Quelle ihres Lebens, und daran muss sich einfach alles ausrichten.
Wir sprechen später noch ein bisschen über Kirchenaustritte, über Leute, die wieder zum Glauben zurückfinden. Kommen jetzt aber noch kurz zu deinem Leben als Pfarrer oder deiner Arbeit als Pfarrer. Kannst du so ein bisschen beschreiben, was macht eigentlich so ein Pfarrer? Also klar, du bist in der Kirche, hältst mal einen Gottesdienst ab. Aber das ist wahrscheinlich nur ein kleiner Bruchteil deiner Arbeit, oder?
Tatsächlich, ja. Das geht man, glaube ich, von außen gar nicht so denken. War mir selber auch nicht so ganz bewusst. Ich würde es aber trotzdem sofort wieder machen. Genau, also ich stehe meistens um 6:30 auf, was für manche ja schon eine Luxuszeit wäre, aber es geht abends ja oft lang und habe da erst so mein Rhythmus, erstmal bete. Dann mache ich mich fertig, dann Frühstück, dann habe ich einen kleinen Hund, der mir viel Freude macht, der muss natürlich auch raus, gleich in der Früh. Und dann starte ich so meistens gegen 8:30, 9:00 ins Büro, mache davor oben schon einiges in der Wohnung, habe ich ein Büro sozusagen, und dann geht's los. Und dann gibt's ganz, also es ist meistens kein Tag wie der andere. Also was wirklich so die Fixpunkte sind, sind eben die Gottesdienste, die heiligen Messen und was sonst so an gottesdienstlichen Feiern ansteht. Und sonst sind viele Gespräche, Seelsorgegespräche, wo Menschen kommen, um einfach über ihren Glaubensweg zu sprechen. Dann schon auf viel, ja, Management, Organisatorisches. Gestern war ich zum Beispiel mit einer Gruppe aus dem Kindergarten unterwegs auf eine Exkursion, einen Vormittag lang. Das war auch sehr spannend und nett. Ja, und einfach ganz unterschiedliche Sachen. Und dann wirklich, wie man so klassisch sagt, von der Wiege bis zur Bahre. Also es gibt Tage, wo du so das ganze Spektrum hast. Da kommen total glückliche Eltern zum Taufgespräch und eine Stunde später Leute, die gerade einen lieben Menschen verloren haben, zum Trauergespräch. Und du musst dann da irgendwie umswitchen und dann allem irgendwie gerecht werden. Gestern Abend hat ein Brautpaar da zum Hochzeitsvorbereitungsgespräch, was natürlich auch was sehr Erfreuliches ist. Und ja, so, das finde ich auch schön, dass man die Menschen auch begleiten darf. Und dann kann es jederzeit sein, dass das Handy klingelt und man zu einer Krankensalbung gerufen wird. In eins der Krankenhäuser oder Altenheim oder nach Hause. Oder das, was ja einfach da was ist, wo ein Priester gebraucht wird.
Also du kriegst das ganze Spektrum des Lebens mit und des Todes auch.
Ja.
Das sind ja dann schon immer sehr extreme Momente. Also entweder sind die Menschen überglücklich oder tief traurig. Wie gehst du damit um?
Also der heilige Paulus schreibt mal, man soll versuchen, allen alles zu werden. Das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch. Aber das denke ich mir manchmal so, dass man wirklich, oder es heißt auch in der Bibel, freut euch mit den Frohen und weint mit den Traurigen. Und dass man da einfach ja ganz da ist, das gelingt nicht immer gleich gut, aber dass man in glücklichen Momenten die Freude teilt mit den Menschen und den Traurigen, dann auch traurig ist. Mir passiert das schon manchmal bei Trauergesprächen, dass man selber die ein oder andere Träne kommt, wenn dann da ja einfach ganz ja tiefe Geschichten erzählt werden. Und oder dass man dann beim Taufgespräch oder beim Hochzeitsgespräch auch herzlich lacht, manchmal sogar beim Trauergespräch. Und das finde ich darf auch sein, weil das, wenn es was gibt, wo man in Erinnerung an den Verstorbenen lachen kann, das ist ja auch total schön.
Du wohnst ja auch an deinem Arbeitsplatz quasi im
Pfarrhaus, genau in St. Georg. Und das ist eine super schöne Wohnlage und das ist natürlich auch voll praktisch. Also ich gehe aus dem ersten Stock runter ins Büro und das ist schon da, also solange ich quasi im Büro arbeite und nicht irgendwo einen Außentermin habe sozusagen, ist das echt richtig praktisch auch auf jeden Fall. Und was ich auch sehr lieb, es ist also direkt so zusammenbaut, die Kirche ist nebendran und zwischen der Kirche und dem Pfarrhaus ist eine Kapelle und da bete ich jeden Tag vom Allerheiligsten. Also in der Früh geht auch meistens mein erster Weg, so gut es geht, in die Kapelle, dass ich erstmal, also ich bete oben in der Wohnung schon, aber dann wirklich auch nochmal vom Tabernakel, wo ich sage, Jesus, egal was der Tag bringt, bitte segne du jeden Moment und hilf mir, allem gerecht zu werden. Und abends dann das Gleiche, dass ich den Tag in Gottes Hand zurücklege. Und das gibt mir wirklich viel Kraft auch.
Was ist ein Tabernakel?
Ja, das ist eine gute Frage. Immer die Fachbegriffe. In der katholischen Kirche, das Kästle sozusagen oder der Kasten, wo die Eucharistie drin aufbewahrt wird, also die gewandelten Hostien, also der Leib Christi. Und der ursprüngliche Sinn ist eben, dass da immer geweihte Hostien da sind, also gewandelte Hostien da sind, wenn man eben zu einem Kranken- oder Sterbebett muss, dass man da dann schnell Zugriff hat, aber auch, dass man Jesus wirklich, es kommt der nächste Fachbegriff, in der Realpräsenz anbeten kann, also weil wir, wie ich vorher schon gesagt habe, glauben, dass er da wirklich real da ist in dem Stück Brot und natürlich ist Gott überall da und man kann überall zu ihm beten. Ich persönlich finde, es macht aber schon auch nochmal einen Unterschied, so irgendwie in der Tiefe, also so in der Kapelle vor der Eucharistie zu beten. Und genau, der Tabernakel ist eben der Kasten oder der Ort, wo die Hostien drin sind. Und das Wort heißt übersetzt Zelt und das ist auch ganz spannend, weil das so drauf Bezug nimmt, dass Gott damals im Volk Israel, die ja auch Nomaden waren, da gab es dann auch das Zelt, wo das Allerheiligste drin war. Und da ist auch der Gedanke, dass Gott mit seinem Volk unterwegs sein will. Und daher kommt eben auch das Wort und dass er eben mittendrin ist.
Wieder was gelernt.
Genau, kurze Preaching-Session. Genau.
Das heißt, du hast dann so einen Tag mit Höhen und Tiefen, gehst dann deine paar Meter rüber zum Pfarrhaus, wo du wohnst. Was bleibt dir denn von solchen Tagen? Also sind es da eher die schlechten Erinnerungen oder die traurigen Sachen oder die freudigen Momente? Kannst du das überhaupt sagen?
Das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Also oft ist es so ein Mix und wo dann schon einem nur einiges durch den Kopf geht am Abend. Aber wie gesagt, ganz unterschiedlich. Das mag sein, dass es irgendwie ein Taufgespräch ist oder ein Brautpaar, wo einem besonders in Erinnerung bleibt, wo dann nur so nachklingt. Oder eben ja auch was Tragisches, was Trauriges, wo man einfach auch Anteil nimmt an dem, was die Leute bewegt und dann da schon auch irgendwie nur ein Stück mitleidet. Und andernfalls merke ich auch, da bin ich auch irgendwie voll dankbar drüber, dass das mich wenig lang belastet. Also es gibt natürlich schon Sachen, die einem nachgehen und die einen durchaus belasten, aber da hilft es mir eben auch, das wirklich dann wieder vor Gott hinzulegen und ihm das, die Menschen anzuvertrauen und nochmal im Gebet. Und dann ist es echt so, da bin ich auch ganz froh drüber, dass das jetzt nicht so, also in der Regel, wie gesagt, Ausnahmen gibt's, aber in der Regel ist nicht da so, mich dann mega runterzieht oder so, Gott sei Dank.
Wahrscheinlich auch eine Art Selbstschutz für dich da.
Ja.
Hast du eine Erinnerung, die dir besonders lang, besonders stark in Erinnerung geblieben ist, besonders schönen oder traurigen Moment?
Ja, da gibt's schon einige, aber jetzt muss ich tatsächlich doch kurz überlegen. was schon bewegend ist, also musste/durfte jetzt auch tatsächlich schon dabei sein, wenn Menschen wirklich sterben, also tatsächlich am Sterbebett im Kreis der Familie. Und das geht einem schon nach. Also wenn die dann da ums Bett versammelt sind und der Opa oder die Oma oder auch der Vater oder die Mutter dann so in den letzten Atemzügen liegt und man darf dann als Priester nur die Krankensalbung sprechen, die Lossprechung und den Segen und dann einfach ja bei diesem Moment dabei sein, wo der Mensch hier die Erde verlässt und rübergeht in die Arme Gottes und dann die Reaktionen der Angehörigen, das geht einem schon nach und das habe ich jetzt echt schon, nur nicht so oft, aber auch schon erlebt und das ist schon was mich bewegt. Und Da spielt sicher auch mit rein. Das habe ich dir letztes Mal auch schon erzählt. Das hast du auch so schön geschrieben dann in dem Artikel am Schluss, dass mein Dad selber ist auch gestorben vor 2 Jahren und da waren meine Mom und ich auch dabei. Und das war auch einfach, also ist, der Schmerz lässt nach. Aber das ist schon trotzdem, also ich merke, dass mich das schon manchmal so antriggert, wie man so sagt. Und deswegen geht mir das vielleicht auch nochmal besonders nahe.
Magst du die Geschichte von deinem Vater nochmal erzählen? Weil ich fand die damals auch sehr schön. Also hat gespielt ja in St. Sebastian, dieser wunderschönen Kirche.
Genau, da hast du mich ja gefragt gehabt, an meine ob ich schon eine persönliche Erinnerung, also Erfahrung mit der Kirche habe. Und das ist tatsächlich, also mein Dad, der hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs leider und das geht ja relativ zackig. Und was mich tröstet, also das war also vor 2 Jahren, als ich die Stelle gerade neu angetreten hatte. Und was mich tröstet ist, er hat nur alles gesehen hier. Also alle Kirchen, auch wo ich wohne, durfte meine Amtseinführung miterleben. Da war er schon krank, aber da war er noch voll dabei und da bin ich sehr dankbar drüber. Und als wir dann eben in St. Sebastian waren, stand er vorne so im Altarraum, als ich meinen Eltern die Kirche gezeigt habe und hat so hochgeschaut zur Decke und da ist ja dieser wunderschöne Jesus mit den geöffneten Armen und hat da irgendwie stand da so und schaute da so hoch und dieses Bild hat sich mir so einprägt und ganz oft, wenn ich in St. Sebastian bin, sehe ihn da noch vom geistigen Auge stehen und ich fand es so mega schön, wie du dann in dem Artikel am Schluss geschrieben hast, vielleicht ist der Vater von Pfarrer Siefritz ja genau dort in den Armen Jesu, wie am Deckengemälde. Und das glaube ich auch und das gibt mir wirklich auch Trost und Kraft, sowohl persönlich für mich, merke ich auch, dass das meiner Mom hilft in der Trauer um meinen Papa einfach, aber auch für die Menschen, die begleiten, da versuche ich das auch in allem Schmerz so mitzugeben, dass das ja unsere Hoffnung ist, dass wir in Gottes Arme laufen, dass wir da geborgen sind und dass wir uns da auch wiedersehen dürfen.
Also eine sehr schöne Erinnerung da an deinen Vater, die du hast in St. Sebastian. Jetzt hast du vorher schon über deinen Arbeitstag gesprochen, dass da auch viel Bürokratie dazu gehört und du bist auch so ein bisschen Manager vielleicht auch bei manchen Aufgaben. Aber du stehst natürlich auch vor deinem Kirchenvolk, nenne ich es jetzt mal, predigst da und wenn ich mich recht erinnere, dann willst du das, hast du gesagt, heilig und cool machen.
Genau, das stimmt. Das ist so eins meiner Lebensmottos. Weil ich finde unseren Glauben einfach so wunderbar und das schließt ja mitnichten aus, dass man auch cool unterwegs ist. Und ich glaube, dass auch Jesus cool ist und damals, als er über die Erde wandelte, sozusagen auch cool war und auch Spaß hatte am Leben. Davon bin ich wirklich überzeugt. Das ist so mein Bild von ihm. Und das versuche ich den Menschen eben auch rüberzubringen. Und wie ich damals auch schon gesagt habe, wenn ich predige, dann predige ich immer auch mir selber mit. Also ich versuche jetzt nie von oben herab zu predigen oder so nach dem Motto, ich bin jetzt der Pfarrer und ich sage euch, wo es lang geht, sondern ich verstehe das so, dass ich mit den mir anvertrauten Gemeinden auf dem Weg zu Gott bin, auf dem Weg des Glaubens und das, was ich predige, betrifft mich genauso wie alle, die da sind und zuhören.
Du hast auch, glaube ich, mal erzählt, dass du manchmal auch mit dem Mikro dann ins Publikum quasi gehst, wie so ein Popstar oder so in die Menge rein und wirklich auf die Leute zugehst. Das andere Bild, das ich von der katholischen Kirche so habe, ist schon so, dass der Pfarrer vorne steht und da predigt. Du traust dich aber auch unters Volk, oder? In Gottesdiensten.
Ja, und es macht mir auch zunehmend mehr Freude und Spaß. Das ist natürlich nochmal ein anderes Adrenalin-Level, weil man dann halt wirklich also komplett auswendig predigen muss und ich bereite meine Predigten meistens gut vor. weil ich finde, das ist man den Leuten schuldig und es ist ja auch wichtig, dass man einfach da was mit Hand und Fuß erzählt und was für die Leute auch was bringt in ihrem Glaubensleben. Und wenn man am Ambo steht, am Redepult, da hat man ja so das Konzept und kann es ablesen oder halt zumindest immer wieder reinschauen. Und wenn man halt mit dem Mikro drin steht, dann muss es halt drauf haben. Und auf der anderen Seite denke ich mal, außer Gott und mir kennt ja niemands Konzept. Von daher, wenn ich jetzt was vergesse, ist ja nicht so schlimm. Aber ich merke, dass das, man ist mehr an den Leuten dran. Und dann ist es, hat's einfach nicht so die Gefahr des Vorlesungsstils, sondern einfach auch irgendwie lebendiger. Und witzigerweise mache ich das erst so seit ungefähr, ja, weiß gar nicht mal, 1,5 Jahren oder so. Davor habe ich das nie gemacht. Und eine Dame aus der Pfarrei St. Max, da so aus dem Seniorenkreis, die hat mir mal angesprochen und gesagt, wissen Sie, der Dompfarrer, der predigt oft so im Gang mit Mikro. Das finde ich echt gut. Und dann habe ich mir so gedacht, ach ja. Und da hat die mir so Challenge accepted. Und die Dame hat da wirklich so irgendwie den Funken da so zündet. Und seither habe ich das dann gemacht. Dann habe ich das mal ausprobiert. Und ich mache es jetzt nicht in jedem Gottesdienst, aber schon vermehrt.
Was macht's mit dir, wenn du siehst, dass einfach wenig Leute kommen? Also wenn du zwar durch die Reihen dann gehst, aber vielleicht immer weniger Menschen auch kommen?
Ja, das ist schon irgendwie, also nicht irgendwie, sondern das ist traurig und auch schade und auch mitunter schmerzlich. Und da ist auch das Wichtige, dass man das jetzt auch nie irgendwie persönlich nimmt. Es ist grundsätzlich, glaube ich, als Pfarrer natürlich wichtig, also dass man versucht, das Beste zu tun, um die Kirchen zu füllen, sage ich mal, um die Leute zu begeistern. Und gleichzeitig darf man niemals die Menschen irgendwie, also so im Gottesdienst oder so, also das, dass man sagt, boah, die kommen jetzt, weil ich so toll bin oder so cool oder so, das wäre, glaube ich, echt eine Gefahr, sondern immer wirklich auch den Fokus auf Gott gerichtet halten und halt ja schon versuchen, den Gottesdienst lebendig und ansprechend zu gestalten, um da auch einladend zu wirken. Aber dann, wenn jetzt mal weniger Leute im Gottesdienst da sind, nicht denken, oh Gott, was habe ich jetzt falsch gemacht? Und wenn Kirche voller ist, sich nicht denken, boah, ich bin echt cool, jetzt kommen sie. Sondern dass man da, also natürlich freut's mich einerseits, wenn mehr da sind, und bin ich andererseits auch, finde ich schade, wenn weniger da sind, das ist klar. Aber dass man da jetzt nicht irgendwie da in so einen Drive kommt und denkt, das steht und fällt jetzt mit mir, sondern natürlich hat man seinen Anteil dran, aber es ist immer auch das Wirken Gottes. Und es ist so ja schon konstant, also ich freue mich auch total, es kommen schon immer wieder mal auch neue Leute in Gottesdienst, auch jüngere Familien und eigentlich so ja in allen Altersschichten, also das freut mich schon sehr.
Ich war ja auch einmal da bei deinem Ostergottesdienst.
Ja, das hat mir total gefreut. Ja,
das war nach der Geschichte letztes Jahr. Und war tatsächlich mein allererster Ostergottesdienst. Ich glaube, 5 Uhr ging es los oder so. Es war wirklich hart am Sonntag. Die Kirche stockdunkel und dann wird sie so langsam erhellt. Ich bin jetzt, muss ich auch sagen, kein besonders christlicher Mensch, aber ich fand es wirklich beeindruckend und schön gemacht und war echt toll.
Das freut mich voll zu hören. Und ich habe mich damals so richtig gefreut, als ich dich dann entdeckt habe. Das gehört zum Osternachtsritus eben dazu, dass es echt Stocknacht ist und dann wirklich das Licht von Jesus mit der Osterkerze reintragen wird und dann wirklich mehr und mehr sich das erhält, bis dann beim Gloria, also dann wirklich so die Auferstehung des Herrn feiert, dann die Lichter angeht. Und das ist, also ich freue mich dieses Jahr auch schon wieder voll auf die Osternacht. Das ist so wirklich, ich finde, der schönste Gottesdienst im Jahr.
Jetzt mal wieder weggegangen von der Osternacht, bei deinen normalen, in Anführungszeichen, Predigten, Gottesdiensten. Was versuchst du denn den Menschen mitzugeben? Also mit welchem Gefühl, mit welchem Wissen, mit welchem Empfinden sollen die rausgehen?
Mein Wunsch ist, dass die Menschen so mit dem Feeling rausgehen, dass die Botschaft, also es gibt ja jeden Sonntag festgesetztes Evangelium, einen Text aus der Bibel, also mehrere Texte, aber ich konzentriere mich meistens aufs Evangelium, wirklich auf den Bericht aus dem Leben Jesu. Und dass, also mir ist es wichtig, dass die Menschen, also das, was da uns über Jesus berichtet wird, über sein Wirken, das mit in den Alltag nehmen können und da versuchen, in der Predigt da wirklich so eine Alltagsrelevanz herzustellen. Und dass im Idealfall die Menschen dann heimgehen und sagen, wow, da ist jetzt der ein oder andere Gedanke, der mir jetzt so in die Woche begleitet und wo ich dann immer wieder mal drüber nachdenke und wie das, was damals vor 2000 Jahren, was berichtet wird, die Menschen erlebt haben, wie man ihn auch heute erleben kann und so da den Bezug herzustellen.
Hast du da ein konkretes Beispiel?
Genau, neulich war am Sonntag das Evangelium von der Verklärung Jesu, wo er auf dem Berg Tabor war, mit dem engsten Kreis seiner Apostel und wo dann Mose und Elia erschienen und Jesus so in strahlend weißem Gewand dastand und die Apostel gerade so geschaut haben und verwundert waren und beeindruckt. Und das klingt ja erstmal sehr... Ja, krass einfach. Und da kann man sich schon fragen, ja, und was sagt mir das jetzt für mein Leben? Und das habe ich dann in der Predigt also so versucht darzulegen, dass das ja auch für die Apostel, die Jesus da dabei hatte, ein total intensiver Moment war. Ein intensiver Moment der Gottesbegegnung, also der Bestärkung. Es kam auch die Stimme aus dem Himmel, wo Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Also da haben die wirklich erfahren, dass Gott real ist. Und es war so ein mega Moment, aber sie mussten auch wieder runter vom Berg in ihren Alltag, wo es dann wieder einfach weiterging und durch Höhen und Tiefen. Und das habe ich dann so versucht, in der Predigt so darzulegen, dass es das ja im Leben auch geben kann, sowohl was Gottes Momente angeht, einfach ganz intensive Momente im Glauben, die man hat, aber auch im Zwischenmenschlichen. Da gibt's ja auch, wie man so sagt, Höhen und Tiefen. Und da gibt's die Momente auf dem Berg. Man kann auch sagen, so Tabor-Momente sozusagen. Und dann muss man aber immer wieder runter ins Tal des Alltags. Und das einfach das Gute und das Schöne, was man erlebt, einem auch Kraft gibt, den Alltag auch mit allem Schweren, was er bringen mag, durchzustehen. Also das wäre jetzt so ein Auszug meines Sonntagspreaches.
Ist dann doch ein bisschen greifbarer so. Ich habe ja schon angekündigt, ich würde gern nochmal mit dir über das Zölibat sprechen, über Liebe, Partnerschaft. Da würde ich dich einfach ganz offen fragen, was passiert, wenn du dich verliebst in eine Frau? Du hast schon vorher gesagt, das ist gar nicht so einfach, das nicht zu tun oder die Gefahr ist da. Was passiert dann?
Ja, also dann, also um ganz ehrlich zu sein, ist mir das auch schon passiert. Also das, dass man sich verliebt und dann wird einfach die Entscheidung nochmal wirklich herausgefordert. Und also dann haut es einen schon erstmal rum. Das ist natürlich schon sehr persönlich, aber gehört auch zum Leben dazu. Und natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, dass ich immer nur beten und hoffen kann, dass es gut geht, ist ein bisschen sehr locker gesagt. Aber man muss sich dann einfach wirklich nochmal ganz bewusst entscheiden. Und das ist dann durchaus auch mit Schmerz verbunden erstmal. Und wenn man jetzt das andere wäre, also wenn man sich jetzt dann entscheiden würde, für die Partnerschaft und eine Beziehung dann eingeht und das dann wirklich halt merkt, dass es anders nicht mehr geht, dann muss man das eben offenlegen und den Priesterberuf aufgeben. Und das ist dann natürlich schon krass und auch durchaus ein Bruch. Das wäre auf jeden Fall, also ja, einfach krass, ist glaube ich das richtige Wort. Und ich denke mir auch, also das ist einerseits ja echt irgendwie arg, wenn das passiert, das klingt jetzt vielleicht doof, aber erstens, ich verurteile da auch niemanden, keinen der Mitbrüder, wo das so ist. Und gleichzeitig denke ich mir auch immer, ja, man kann eben nur hoffen, dass man selber dem Weg und der Berufung treu bleiben kann.
Du hast schon gesagt, dir ist es selber passiert, dass du verliebt warst oder jemanden geliebt hast. Dann stelle ich es mir ja wirklich extrem schwer vor, zu sagen, nee, ich bleib Pfarrer, weil beides gleichzeitig geht ja nicht. Mhm. Wie hast du das damals entschieden? Also wie entscheidet man sowas?
Also ganz wichtig ist, dass man einfach aufrichtig bleibt und dann... das ist natürlich am Anfang, also einen kühlen Kopf zu bewahren, ist da leichter gesagt als getan. Aber dann ja sich neu bewusst machen, warum man den Weg antreten hat, den Ruf Gottes neu bewusst machen und einfach auch wirklich offen und ehrlich drüber sprechen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann schauen, dass man ja die Gefühle irgendwie in den Griff kriegt. Das hört sich jetzt doof an, aber dann einfach... sich das neu wieder vor Augen führen und dann Ich habe das auch wirklich viel ins Gebet gelegt. Man kann das nicht wegbeten, aber trotzdem einfach auch Gott drum gebeten, um ja die richtigen Entscheidungen und gebeten, dem Weg treu zu bleiben. Und wie gesagt, das ist auch natürlich mit Schmerz verbunden und dann auch eine harte Entscheidung. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut, und wenn man dann wieder die Klarheit gewinnt und dann auch das Glück hat, einfach, wie ich vorher schon sagte, ganz tiefe Freundschaften, das kann eine Partnerschaft im Letzten nicht ersetzen, aber es ist total bereichernd und ein großes Glück.
Du hast dich also für die Beziehung zu Gott entschieden. Als Laie denke ich mir da so, okay, das ist ja irgendwie so ein bisschen Einbahnstraße. Also ich bete da zu ihm, ich lebe, wie es die Kirche will. Aber diese Liebe zu Gott, diese Partnerschaft zu Gott vielleicht auch, wie, was bringt mir die denn persönlich oder dir?
Ja, das ist auch eine echt gute Frage. Aber mir bringt es echt so eine innere Erfülltheit, und wo ich wirklich merke, dass Gott mich glücklich macht. Das kann ich echt so sagen. Und er lebt es ja immer wieder. Also diese tiefe Freude im Herzen, mein Primitspruch, also Primitz ist die erste feierliche Messe, die man als Priester feiert nach der Priesterweihe, und da ist es üblich, dass man sich ein Bibelzitat aussucht, das so das Lebensmotto ist, und da habe ich mir aus dem Propheten Nehemia den, also ein bisschen abgeändert, den Satz: Die Freude am Herrn, an Gott ist meine Stärke, und das ist wirklich mein Motto, also das war es schon irgendwie so mein ganzes Leben, und das merke ich wirklich immer wieder, dass ich da auch echt so eine Grundfreude habe und dass ich das im Gebet oder aus der Beziehung mit Gott die Freude genährt wird. Und das ist jetzt keine so Freude auf Knopfdruck. Und natürlich geht man nicht den ganzen Tag mit einem Smile durchs Gesicht, das ist mir irgendwie schräg. Aber echt so, ja, einfach die tiefe Freude und echt so das Glücksgefühl, das Gott immer wieder schenkt, und echt auch so eine Erfülltheit. Und einfach, das kommt ab und zu vor, dass sie irgendwie so plötzlich, trotz allem, was es auch echt an Nicht-Leichten gibt und was ihn auch mal belasten kann oder was halt auch nicht so einfach ist im Leben alles, dass ich dann plötzlich trotzdem wieder so eine Freude spüre und auch so eine Zuversicht. Und wie du sagst, also es ist in den seltensten Fällen, dass man die Stimme Gottes so richtig hört. Also gibt's auch, also durchaus, bei Gott ist nichts unmöglich, aber dass man jetzt, also mit, dass Gott einem so direkt antwortet, so face to face, das ist jetzt schon eher sehr ungewöhnlich. Aber da kann man seine Stimme im Herzen spüren und ja, auch da wirklich auch immer wieder Antworten finden, und das erfahre ich echt so immer wieder.
Fehlt dir das Körperliche trotzdem?
Durchaus. Ja, ich glaube, das ist, gehört alles darunter zu verbuchen, was ich vorher gesagt habe, die Challenge meines Lebens.
Ganz anderes Thema. Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche. Wir haben auch gesagt, dass wir darüber sprechen. Das ist ein wichtiges Thema, war lange Zeit ein Tabuthema. Klar ist, dass in den vergangenen Jahrzehnten es ein massives Ausmaß von sexualisierter Gewalt durch Kirchenleute gab. Das hat ja auch zum Beispiel eine Missbrauchsstudie der Bischofskonferenz belegt. Du hast mir im Vorgespräch schon mal gesagt, dass, wenn du solche Nachrichten hörst, es dir logischerweise auch gar nicht gut geht.
Ja, es ist einfach, also wie du sagst, es ist ein unangenehmes Thema, aber es gehört auch dazu, und deswegen ist es auch gut, dass wir darüber reden. Man darf das nicht verschweigen, und es ist einfach furchtbar. Ich finde es auch unsäglich, und es ist grauenvoll, dass es das in der Kirche, dass das passiert ist und wahrscheinlich nur passiert. Man mag es nicht hoffen, aber die Gefahr besteht, sagen wir mal so. Aber dass es in passiert ist und mit erschreckendem Ausmaß, ist Fakt. Und da gibt es nichts zu leugnen und nichts schön zu reden. Und genau wie ich vorher dir im Vorgespräch erzählt habe, mir ging es persönlich so, als das Münchner Missbrauchsgutachten rauskam, da war ich auch echt sehr erschüttert. Also bei jeder Meldung, aber weil das ist halt bislang das am nächsten Daseinende ist. Und ich habe dann auch am Sonntag Tag drauf das in der Predigt drüber gesprochen, weil ich mir gedacht habe, das kann ich jetzt nicht so tun, als wäre nichts. Und das war dann auch irgendwie bewegend. Da kamen etliche Gottesdienstbesucher und Besucherinnen in Sakristei und dort haben hinterher sich bedankt, dass ich drüber gesprochen habe. Und was ich damals sagte, so in drei Punkten, das eine ist eben, dass man angesichts dessen, was da zutage kam und kommt, einfach als Kirche nur beschämt das Haupt senken kann und um Vergebung bitten und einfach nur hoffen, dass die Vergebung irgendwie gewährt wird und dass es da wirklich nichts schön zu reden gibt. Also wie gesagt, nichts schön zu reden, aber nichtsdestotrotz auch zu sehen, dass es trotz allem noch die Guten gibt sozusagen und dass die Kirche, also jetzt ohne den Schutz zu nehmen und ohne was schön zu reden oder zu relativieren, aber dass die Kirche trotz allem auch viel Gutes tut und dass es auch die guten Priester gibt sozusagen und auch immer gab, die aufrichtig ihren Dienst tun und dass man da einfach, weil es ja doch oft der Eindruck entsteht, es ist alles furchtbar und alles schlecht und das stimmt auch nicht, aber trotzdem ist es furchtbar, was passiert ist und schlecht und dass das mit Sicherheit auch einen Einfluss drauf hat auf die immensen Kirchenaustrittszahlen, ist auch krass und wo ich mir auch denke, wenn jetzt jemand nicht in der Kirche irgendwie so verankert ist und da so diesen persönlichen Glauben erlebt und empfindet, kann man es irgendwie auch niemand verdenken, der angesichts dieser Nachrichten dann aus der Kirche austritt. Was ich auch noch gesagt habe, damals in der Predigt, genau, dass es wichtig ist, dass wir vor Ort ausschauen in den Gemeinden, dass wir erstens straight den Blick auf Gott gerichtet halten, dass wir achtsam miteinander umgehen, dass wir als Gemeinde unterwegs sind und den Glauben lebendig leben und da auch versuchen, Strahlkraft zu entwickeln und das gute Gesicht der Kirche zum Strahlen bringen.
Das finde ich wirklich toll, dass du auch diese unangenehmen Themen offen ansprichst und auch mit deiner Kirchengemeinde besprichst. Spürst du trotzdem manchmal auch so ein bisschen Generalverdacht dir gegenüber, wenn Menschen auf dich zukommen?
Tatsächlich so direkt nicht, muss ich sagen. Was ich vorher auch gesagt habe, mir ging es so zum allerersten Mal, als die Münchner Missbrauchsstudie rauskam, war ich glaube am Tag danach tanken und im Kolarhemd, also im Priesterhemd und da habe ich mir irgendwie so gedacht, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ich hatte einfach so das Feeling, angesichts dieser Berichterstattung und dieser Fülle an Grauen, was da zum Vorschein kam, dachte ich mir, man muss froh sein, wenn man jetzt da mit dem Priesterhemd unterwegs ist und es verprügelt einen keiner. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen überzogen klingen, aber dieses Feeling hatte ich da wirklich. Auf deine Frage, also ich habe jetzt außer dieses Feelings da, das einfach von mir kam, echt jetzt noch nie so direkt erlebt, den Generalverdacht, jedoch durchaus mir schon manchmal gedacht, also wenn man als Priester erkenntlich durch die Stadt läuft, denke ich, also das mache ich jetzt anders wie noch vor ein paar Jahren. Weil man schon denkt, was denken sich die Menschen wohl und denken die ja der Nächste und denke ich mir, hoffentlich denken sie das nicht.
Felix, wir wollen jetzt dich noch so ein bisschen als Mensch auch außerhalb der Kirche kennenlernen, als Wahl-Augsburger. Und diese Runde, die startet mit ein paar Fragen und ich würde dich bitten, die einfach zu vervollständigen, wie du denkst, dass sie vervollständigt gehören.
Okay, ich bin gespannt.
Gestresst bin ich, wenn?
Tatsächlich, wenn zu viel auf mir einprasselt. Also ich glaube, ich tabak schon ziemlich viel an Stresslevel, aber es gibt so Momente, wenn der Terminkalender voll ist und ich neige dazu, den vielleicht auch manchmal zu voll zu klatschen und auch so im Stundentakt und das läuft dann auch. Aber wenn dann, kann es manchmal sein, das eine Telefonat, die eine E-Mail, die da nur reinkommt, wo dann so sprichwörtlich das Fass zum Überlaufen bringt und dann bin ich echt richtig gestresst und dann merke ich wie innerlich so,
In einer Moschee oder einer Synagoge war ich?
Ich war tatsächlich vor vielen, vielen, vielen Jahren mal in der Augsburger Synagoge. Muss ich gerade zugeben, dass ich echt schon lange nicht mehr war. Und in München war ich mal in der Synagoge, da waren wir vom Priesterseminar aus. Und in einer Moschee war ich mal in Israel, also in Akku, haben wir mal eine Moschee besucht, ja.
Mir kommen die Tränen, wenn?
Wenn ich was Trauriges höre oder, wie vorher schon gesagt, selber erlebe oder schwere Schicksale von Menschen erlebe oder großes Unrecht, wenn man das mitkriegt, dass sowas passiert. Oder wenn was mega schön ist. Das berührt mich schon mal zu drinnen.
In Jogginghose sieht man mich?
Nach Feierabend in meiner Wohnung und so sieht mich nur mein Hund.
Wenn ich auf den Papst treffe, würde ich ihm sagen?
Wow, gute Frage. Schön, Sie zu sehen. Gott segne Sie für Ihren Dienst und dürfte ich Sie um Ihren Segen bitten.
Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich?
Da habe ich tatsächlich ab und zu schon mal drüber nachgedacht. Also was mich echt faszinieren würde, so glaube ich eher so echt die Zeit Jesu. Würde ich mir, wenn das ging, mal da so reinbeamen lassen.
Aber dann wieder zurück, oder?
Durchaus.
Podcasts höre ich?
Selten und wenn, dann vom Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg.
Wenn ich einen Tag lang unsichtbar sein könnte, würde ich?
Oh, das fände ich manchmal klasse, weil das gehört zum Thema, was wir vorher angesprochen haben, dass ich im Pfarrhaus wohne und im Büro und das ist total schön und gut, aber es gibt auch Momente, da sehe ich mich wirklich danach, unsichtbar zu sein, weil ich bin gern für die Menschen da und freue mich über Begegnungen, aber gerade wenn ich dann mal gestresst bin oder wenn ich dann in der Mittagspause kurz einkaufen gehe oder so und dann kommt es auch manchmal vor, so, oh, Herr Pfarrer, schön, dass ich Sie gerade sehe und ich denke mir so, ja, grundsätzlich ja, aber nicht jetzt. Und da, also das beantwortet jetzt nicht direkt die Frage nach dem Tag unsichtbar, ja. Aber so grundsätzlich wäre so eine Tarnkappe manchmal ganz cool.
Und die letzte Frage, glücklich bin ich, wenn?
Wenn ich im Kreis meiner Freunde bin, wenn es schöne Begegnungen gibt. Manchmal auch einfach so, wenn ich dann abends daheim bin, nach Feierabend und chill. Oder wenn ich mit dem Hund draußen bin. Oft wirklich auch im Gottesdienst, wenn es einfach ein schöner, intensiver Gottesdienst ist und so das stimmig ist. Und ja, oder wenn ich zu Hause bin, meine Mom besuche in meiner Heimat. Und weil ich vorher auch gesagt habe, ich liebe mein Dorf, meine Heimat, das stimmt absolut. Ich liebe aber genauso, und das sage ich jetzt nicht nur, weil es hier der Augsburg-Podcast ist, sondern echt aus Überzeugung. Also ich liebe Augsburg und ich bin wirklich total gern in Augsburg und fühle mich hier echt wohl und bin auch in Augsburg glücklich.
Da hast du schon die Überleitung bereitet. Was machst du denn gern in Augsburg jetzt außerhalb der Kirche?
Zum einen, ich bin gern in der City drin. Gehe auch gern mal einfach bummeln, ein bisschen shoppen, triff mich gern mit Freunden, gehe auch total gern an der Werdach spazieren, entweder mit dem Hund oder radel da auch gern, da einfach an der Werdach raus, das liebe ich total. Oder dann ja einfach so das Flair in der City, das mag ich echt richtig gern. Und ich finde es auch cool in Augsburg, es ist eine Großstadt, aber doch irgendwie anders als München zum Beispiel, es ist doch nur irgendwie... Ja, wenn man das sagen kann, irgendwie persönlicher oder nur heimeliger ein Stück weit.
Ja, sehr gemütlich und kurze Wege und so, ja. Gell? Ja. Gibt's auch was du gar nicht magst an der Stadt?
Da muss ich tatsächlich überlegen, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist. Spontan fällt mir jetzt direkt echt nichts ein. Das Einzige, was manchmal nervig ist, wobei das in jeder Großstadt ist, wenn ich jetzt im Auto unterwegs bin in der Rush-Hour und es geht nichts vorwärts. Aber das ist jetzt nichts Augsburg-Spezifisches, sondern einfach Großstadt. Das mag ich echt nicht.
Übrigens noch eins zurück vielleicht, wenn du dann privat durch die Stadt bummelst oder radeln bist, erkennt man dich dann überhaupt? Weil natürlich ist man schon dein Gewand, wie heißt es eigentlich?
Also da gibt's verschiedene Gewänder. Also das High Level sozusagen ist die Soutane, das lange schwarze Priesterkleid sozusagen, das man zu besonderen Anlässen anzieht oder zu hohen Feiertagen oder auch wenn man wenn im Dom was Großes ist, das ist natürlich die Maximalerkenntlichkeit. Und das andere ist das Priesterhemd, das Kollarhemd mit dem weißen Kragen drinnen. Und ich trage das gern, nicht um mich zu profilieren oder abzuheben, sondern wirklich auch so als Zeugnischarakter eben, so sehr ich vorher auch gesagt habe, dass ich mir manchmal denke, was denken die Leute wohl, und auf der anderen Seite denke ich mir, also jetzt ohne irgendwie jegliche Art von Selbstgerechtigkeit, aber so, ich versuche ja irgendwie auch einen coolen Eindruck zu erwecken, und ich denke mir, das ist so wichtig, dass Leute sehen, es gibt auch coole Pfarrer. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen egomanisch an, so ist es nicht gemeint, sondern einfach.
Nee, das nimmt man dir auch ab, wenn du es so erzählst. Keine Sorge.
Danke. Aber man trifft mich durchaus auch im Zivil.
Und dann erkennt man dich nicht so, oder?
Genau, also jetzt beim Radeln oder so oder beim Draußensein. Aber oft trage ich schon die Priesterkleidung, also das Kollarhemd.
Felix, wir kommen langsam zum Ende des Podcasts, der jetzt schon eine ganze Weile dauert. Und wollen noch über Ostern reden. Das steht ja jetzt dann an.
Ja.
Wir haben so ein bisschen über den Ostergottesdienst, die Osternacht schon gesprochen. Wie feierst du denn Ostern privat jetzt außerhalb der Kirche auch? Ist da irgendein Ritual, das du immer hast, oder gibt es immer das gleiche Essen, oder wie sieht es bei dir aus?
Das ist so, also das sind ja so diese 3 Tage, ist ja eine ganz intensive Zeit, vom Gründonnerstag angefangen über Karsamstag und dann eben ja die Osternacht, der Ostersonntag. Und privat, also meine Mom wird auch zu Gast sein bei mir im Pfarrhaus, also jetzt gerade seit mein Papa nicht mehr lebt, hole ich es ja an den hohen Festen zu mir. Sonst früher bin ich immer dann meistens am Ostersonntag nachmittags heimgefahren, und jetzt hole ich Mama schon in der Karwoche, dass sie eben da ist, und dann werden wir auch miteinander essen, was immer ein ganz wichtiger Punkt ist, ist so das Osterfrühstück. Das haben wir daheim schon immer voll schön zelebriert, so nach der Osternacht, dass man zusammensitzt und mit den Gaben, die man ja dann im Gottesdienst erweihen lässt, das Lämmle, der Schinken, der zopft Eier, was so dazu gehört, dass man das dann einfach so miteinander verspeist und dann noch beieinander ist. Und bei mir im Pfarrhaus oben im 2. Stock wohnt auch mein Kaplan, und dann habe ich noch einen Kaplan zur Ausbildung und noch einen Priester zur Mithilfe. Das war eine ganz schöne Gemeinschaft, und die sind dann da oft dabei. Und am Ostersonntag gehen wir so mit der Pfarrhaus-Crew, sage ich mal, dann auch immer zum Essen. Das ist einmal ganz schön.
Cool, das klingt nach einem schönen Osterfest, das dir bevorsteht.
Ja, ich freue mich schon sehr drauf. Und heuer ist es natürlich, wie schon gesagt, noch der Geburtstag, der dann ansteht. Und da wird es natürlich auch noch Feiern geben im Familienkreis mit den Freunden. Ich mache jetzt keine Mega-Party, sondern mehr so gestückelt, weil ich irgendwie finde, da hat man noch mehr Zeit dann für den Einzelnen und für die Begegnungen. Und weil es mir jetzt ehrlich gesagt auch im Hinblick auf Ostern ein bisschen, also ich hatte jetzt irgendwie gar nicht so den Drive, dann eine Mega-Party vorzubereiten, und mache es jetzt lieber so auf Etappen, weil es bestimmt auch schön wird.
Bestimmt. Wenn du dann doch Musik auflegst, was legst du auf? Hörst du auch mal, was hört ein Pfarrer, was hörst du für Musik?
Also zum einen liebe ich Lobpreismusik, das ist ja so ein ganz eigenes Genre, moderne christliche Musik, mit der Gott gepriesen und gefeiert wird, und da gibt's echt auch richtig fetzige Sounds, aber auch ruhige mit Tiefgang, das höre ich echt viel, und das zum einen, weil ich die Musik mag, aber wirklich auch, das ist auch eine Art von Gebet und was ich sehr mag. Aber ich höre auch total gern, also fetzige Musik, einfach auch mal Radio, oder wenn ich ganz gezielt, also so, was ich sehr gern höre, ist Seed oder Culture Candela, so die Ecke. Aber finde ich auch super, muss ich mir dazu bekennen. Aber genau, einfach so dieser Musikstil. Also ich bin jetzt nicht so der Klassik-Fan, sondern eher so fetzig.
Felix, du hast vorher schon eine Lieblingsbibelstelle zitiert. Willst du jetzt vielleicht zum Abschluss des Podcasts noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was mitgeben? Vielleicht eine Stelle, die dich besonders berührt oder die Mut geben soll oder ähnliches?
Ja, total gern. Also was mir auch sehr gut gefällt die Stelle und ich finde, dass die echt Mut gibt. Und ja, das möchte ich Ihnen sehr gern mitgeben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist die Stelle, wo Jesus sagt, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und das hat Jesus am Ostersonntag abends zu seinen Aposteln gesagt, als er ihnen erschienen ist, nachdem er den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Und das finde ich einfach mega schön. Er ist wirklich bei uns in jedem Augenblick, auch wenn wir es manchmal nicht spüren, aber er ist da und er wird uns nie allein lassen und wird, wie er versprochen hat, bis zum Ende bei uns sein und dann geht es erst richtig los mit ihm.
Vielen Dank dir.
Sehr gern.
Wir haben kennengelernt Felix Siefritz, einen kaffeesüchtigen Pfarrer, der heilig und cool predigt, einen ehemaligen Uhrenmacher, einen Menschenfreund würde ich urteilen, einen, der auch mal einen Aperol Spritz trinkt und einer, der sehr offen und ehrlich mit mir gesprochen hat und dafür sage ich vielen Dank.
Sehr gerne. Ich danke dir auch für das sehr angenehme Interview und hat echt Freude gemacht und ich wünsche dir und Ihnen allen, die Sie jetzt wo auch immer den Podcast hören, alles Gute und Gottes Segen.
Das war's auch von mir jetzt erstmal. Nach ziemlich genau 5 Jahren Augsburg, meine Stadt, bin ich raus. Zumindest für ein Jahr. In dem widme ich mich jetzt privaten Projekten. Weiter macht meine Kollegin Ida König und mich vertritt ab April Felix Gneuke. Aber in einem Jahr, da hören wir uns wieder, da bin ich wieder zurück. Bis dahin wünsche ich alles Gute und macht's gut. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freunden oder abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.